Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Dienstag, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, in die ich eben zurückgekehrt bin. Was bedeutet, dass die heutige Sendung wohl tatsächlich mal wieder so um 23 Uhr herum veröffentlicht wird? Also zumindest mal keine ganze Stunde später wie gestern. Wir nähern uns so langsam wieder dem normalen Tritt an. Sie merken das schon, meine Damen und Herren. Und ich war aber eben auch sehr beglückt, muss ich sagen, als ich draußen lang ging, als wir aus unserem Etablissement des Abends herauskamen, meine Damen und Herren. Ich will gar nicht sagen aus der heutigen Säuferkneipe. Nein, es war ja gar keine. Ein vernünftiges kubanisches Restaurant war es. Und als wir da rauskamen, man gemerkt hat, jawohl, es ist endlich mal wieder abends frisch. Man kann endlich mal wieder draußen durchatmen und es lohnt sich auch wieder zu lüften. Also dann zu Hause zu lüften, ja, was die dann in der Kneipe machen, ist mir ja wurscht, ja, aber zu Hause dann mal durchzulüften und man merkt wieder einen Unterschied, also das ist wirklich eine Wohltat und da merkt man, dass wir dann doch schon fast im September angekommen sind. So, und angekommen sind ja am Samstag übrigens auch, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich wollte eigentlich gerade sagen, unsere beiden Stammzuhörer, obwohl bei ihm weiß ich es ja gar nicht, aber bei ihr auf jeden Fall. Und ja, sie hat mir dann auch jetzt endlich mal wieder was geschrieben. Sie wissen, von wem die Rede ist. Unsere einzige Stammzuhörerin, die wir jemals hatten, die wir bis in alle Zeiten haben werden. Die Frau, die uns schon gehört hat, als es noch gar nicht gab. Die Dame, die damals an der Schöpfung der Erde mitgewirkt hat, ohne dass Gott jemals davon was gemerkt hätte, meine Damen und Herren. Elfriede Ackermann aus Buxtehude hat uns endlich wieder geschrieben. Sie wissen ja, in der letzten Woche hatte ihr Neffe Giesbert mal kurz was getextet, um mir mitzuteilen, dass die noch eine Woche verlängert haben im Sommerurlaub und ja, Samstag sind sie dann aber so halbwegs planmäßig offenbar zurückgekehrt und heute hat mir die Elfi geschrieben, eine sehr lange Nachricht, ich glaube die längste, die ich bislang jemals von ihr erhalten habe und ich komme nicht drum rum, sie Ihnen vorzulesen, meine Damen und Herren. Sie lautet wie folgt. Sehr geehrter Herr Elsbeck, nachdem mein Neffe Giesbert und ich am Samstag trotz einer Stunde Flugverspätung wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt sind, melde ich mich gerne bei Ihnen mit einem Resümee des diesjährigen Sommerurlaubs zurück. Cornwall ist durchaus eine Reise wert, obgleich der Wert des Pfund Sterling gelegentlich stärker zu Buche schlägt als der Wert des Schweizer Franken, mit dem Sie während Ihres Aufenthalts in Genf bezahlten. Die Landschaft dieser im wahrsten Sinne des Wortes filmreifen Gegend ist entzückend und als Kennerin der Materie rund um Rosamunde Pilcher kamen mir viele Abschnitte seltsam vertraut vor. Mein Neffe Giesbert wandelte auf den benachbarten Scilly Islands auf den Spuren der Royals, konnte selbige jedoch zu keinem Zeitpunkt erspähen. Die dortige Landschaft jedoch entschädigte ihn mit ihrem karibischen Flair und trieb sogar einen nur begrenzt schreibaffinen Menschen wie Giesbert dazu, ihn stellvertretend für meine Wenigkeit eine Nachricht zukommen zu lassen. Auch wenn ich seinen allzu lockeren Schreibstil zu entschuldigen bitte. Der Junge hat in seinem zarten Alter noch viel zu lernen. Zusammenfassend stellen wir fest, dass dieser Urlaub womöglich nicht in finanzieller, wohl aber in ideeller Hinsicht ein gelungenes Unterfangen darstellte. Dies kann man von dem Beginn der dritten Staffel Ihres Podcasts hingegen nicht gerade behaupten. Mit Schreck stellten Giesbert und ich am Donnerstag in Großbritannien fest, dass Ihre Sendung sang- und klanglos ausfiel. Die Verspätung gestern, wie unser Flieger eine Stunde später als geplant, war nach unserer Rückkehr ebenfalls nichts, was wir an dieser Stelle benötigten. Diese Disziplinlosigkeit sind wir von Ihnen nicht gewohnt. lohnt. Insofern rate ich Ihnen ausdrücklich, sich wieder auf Ihre alten Tugenden zu besinnen und Ihrem Publikum in verlässlicher Manier das zu liefern, was es verdient hat. Es grüßt Sie leicht schockiert, aber dennoch gewohnt hochachtungsvoll, Ihre Elfriede Ackermann. Da nehme ich gleich erstmal ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle. Auf dich, liebe Elfi, zum Wohl. Ja, wo soll ich denn da nur anfangen? Also mein, das mit dem Geld, das stimmt natürlich. Also ein England-Aufenthalt muss in diesen Zeiten nicht viel teurer sein als ein Schweiz-Aufenthalt, allerdings auch nicht viel günstiger. Das ist mittlerweile wohl so, ja, kann man nichts dran ändern. Der Schreibstil von Giesbert, da hatte ich ja schon alles zu gesagt, als er mir geschrieben hatte in der letzten Woche. Aber ansonsten freut es mich natürlich für dich, liebe Elfi, dass das alles so eine runde Sache da war. Vielleicht das Beste wäre natürlich noch gewesen, du wärst auf ein ZDF-Filmteam getroffen und die hätten dann mit dir als Statistin noch so einen Rosamunde-Pilcher-Film gedreht oder so. Da hättest du bestimmt reingepasst. Ja, und der Tadel zum Ausfall der Donnerstagsfolge ist ja vollkommen berechtigt und da kann ich ja nichts mehr zu sagen. Und die alten Tugenden, ich habe es ja eben schon angedeutet, versuche mich da so langsam wieder drauf zu besinnen, aber betone auch nochmal das, liebe Elfi, was ich ja gestern auch schon sagte hier in der Sendung, es ist nun mal alles ehrenamtlich. Und wenn man da nicht jeden Abend bei so einer täglichen Sendung hier ganz pünktlich ist, ist das wohl so. Aber umso mehr kann es einen ja freuen, wie oft wir das in den bisherigen beiden Staffeln geschafft haben. Ja, aber wie gesagt, herzlich willkommen wieder zurück im Kreise der Hiesigen, liebe Elfi und auch lieber Giesbert. Und mich würde auch nochmal interessieren, Elfi, was habt ihr eigentlich mit deinem Königspudel Bertram in der Zwischenzeit gemacht? Wo ist der denn untergekommen? Den habt ihr ja wohl nicht mitgenommen nach England, oder? Also das kannst du ja dann nochmal in der nächsten Woche schreiben. Das würde mich durchaus interessieren. So, meine Damen und Herren, dann kommen wir rein ins heutige Nachrichtengeschehen und ich weiß nicht, falls Sie ein Toyota fahren, ein technisches Problem hat heute die Produktion von Toyota in Japan gestoppt. Da ist irgendwie ein Fehler im System zur Bestellung der Ersatzteile oder überhaupt der Bauteile. Deshalb konnte die Produktion irgendwelche erforderlichen Bauteile nicht mehr schnell genug beschaffen und ist dann eben gestört worden, verzögert worden. Wann die Störung behoben sein wird, ist auch noch nicht abzusehen. Das sage ich jetzt nur mal alles so schnell vorweg, weil es ja fast schon eine größere Meldung ist, mit der wir uns ja hier normalerweise nicht abgeben. Aber nichts ist unmöglich. Toyota, da habe ich mich sofort dran erinnert bei dieser Meldung, dieser Werbespruch aus den 90ern, meine Damen und Herren. Also selbst sowas ist bei Toyota durchaus möglich, dass man im eigenen Werk keine Ersatzteile mehr erhält. So sind sie, die Japaner. Und damit kommen wir zu unserer ersten richtigen Meldung für heute, meine Damen und Herren. Und dafür gehen wir nach Nürnberg im Nürnberger Volkspark. Sie wissen ja, was in Parks ab und an mal der Legende nach passiert. Ich habe es noch nie selber erlebt, aber ab und an soll da mal jemand sich seine Klamotten vom Leib reißen. Ja, der Klassiker, was man auch so in Filmen sieht, ist ja dann immer der lange Mantel, irgendwie der Trenchcoat, der aufgerissen wird. Und darunter kommt dann doch die nackte Wahrheit zum Vorschein. Und vielleicht war es auch so ähnlich bei diesem Vorkommnis hier in Nürnberg. Exhibitionist erschreckt Fußgängerin. Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall an einem Nürnberger See und sucht nach Zeugen, die den Mann identifizieren können. Das ist ja eigentlich bei nackten Menschen so leicht wie bei keinem Angezogenen, oder? Am Montagnachmittag erregte ein Vorfall im Nürnberger Volkspark Dutzende... Der Nürnberger Volkspark Dutzendteich, so heißt der. Ja, ich dachte schon, er riecht Dutzende Leute bei Dutzenden Leuten das Aufsehen. Nein, oder sorgte bei Dutzenden Leuten für Aufsehen. Nein, der Volkspark heißt so. Ein unbekannter Mann soll eine Frau am Silbersee belästigt haben. Wieso denn jetzt schon wieder Silbersee? Der liegt im Volkspark Dutzendteich, der Silbersee. So, so. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Nun wendet sich die Polizei in der Sache an die Bevölkerung. Finde ich schön, wie hier steht, in der Sache. Ja, aber alles drumherum interessiert natürlich nicht. Gegen 15.30 Uhr trat der Mann am Silbersee in Nürnberg an eine Fußgängerin heran und befriedigte sich vor ihren Augen nach Angaben der Polizei Mittelfranken selbst. Anschließend flüchtete er auf einem älteren grauen Fahrrad vom Tatort, das mit einem Korb am Gepäckträger ausgestattet war. Die betroffene Frau suchte umgehend Hilfe bei einem Jogger und alarmierte die Polizei. In der Nähe findet aktuell das Herbstvolksfest statt. Wunderbare Zusammenhänge. Also da halten wir mal kurz fest, meine Damen und Herren. Der Exhibitionist hat einen Korb am Gepäckträger. Wieso? Ist das etwa der Korb, den er von so vielen Frauen erhalten hat, weshalb er sich heute selbst befriedigen muss in der Öffentlichkeit? Das weiß man nicht so genau. Die Frau suchte Hilfe bei einem Jogger. Wieso? Weil sie den für durchtrainiert genug gehalten hat, dass sie sich dann bei ihm hinterher oder einfach damit er diesem Exhibitionist auf dem Fahrrad schnell hinterher joggen kann, den vielleicht noch einholt und so der Polizei ausliefern kann oder was? Was sind denn da die Hintergründe? Ja, und was sagt uns eigentlich dieses Herbstvolksfest, was in der Nähe stattfand? Kam der Exhibitionist aus diesem Umfeld, davon ist ja wohl kaum auszugehen, wir kennen doch alle dieses manierliche Volksfestpublikum, meine Damen und Herren, da kann kein Zusammenhang bestehen. Die Täterbeschreibung, die von den Behörden veröffentlicht wurde, beschreibt den Exhibitionisten als etwa 30 Jahre alten Mann von etwa 1,70 Meter Größe und schlanker Statur. Seine strubbeligen blonden Haare standen etwa 10 cm vom Kopf ab. Und im Gesicht waren mehrere Leberflecke erkennbar. Das zumindest teilte die Polizei Mittelfranken mit. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er On-Ear-Kopfhörer, also On-Ear, nicht In-Ear, sowie eine graumelierte Trainingsjacke. Also das Fahrrad war grau, die Trainingsjacke war grau, eine ganz schön graue Maus, dieser Exhibitionist, ja. Und was sollen denn die On-Ear-Kopfhörer, damit er seine verräterischen Ohren überdeckt, an denen er ansonsten erkannt worden wäre? Und woher weiß die Polizei eigentlich, dass die strubbeligen blonden Haare etwa 10 cm vom Kopf abwichen? Oder hatte die Frau, während er da sein Spiel aufgeführt hat, noch Zeit, mit dem Maßband dran zu gehen und die Haare abzumessen oder was? Also... Unglaublich. Außerdem führte er einen schwarzen Adidas-Rucksack mit einem breiten weißen Streifen bei sich. Ja, das wiederum ist naheliegend. So einen breiten weißen Streifen kennt der ja wahrscheinlich auch aus ganz anderen Zusammenhängen, meine Damen und Herren, die ich jetzt hier noch nicht mal nach 23 Uhr wortwörtlich nennen will, aber Sie wissen, was ich meine. Dafür kennen Sie mich ja jetzt auch schon lang genug. Obwohl rasch eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen, war die Streifen schon wieder, eingeleitet wurde, gelang es dem Täter unerkannt zu entkommen. Also bei diesem Aufzug ist das aber schon ziemlich schwer, da noch unerkannt zu entkommen. Das muss man auch erstmal schaffen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernommen. Fachkommissariat Exhibition. Ja, die Polizei ruft mögliche Zeugen dazu auf, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0911-2112-3333 zu melden. So, Herr Zerne, jetzt kommen wir zur Bestandsaufnahme der heutigen Sendung. Welche Hinweise kamen wieder rein? Also, ja, wunderbar. Also dieser Exhibitionist, muss ich sagen, der kann sich auch gerne mal bei uns melden hier. info@schonwieder23uhr.de oder das Kontaktformular auf unserer gleichnamigen Homepage nutzen. Ja, und dann sind Sie vielleicht in einer der nächsten Freitagsausgaben mal zu Gast und können uns erklären, woher die strubbeligen, blonden, 10 cm abstehenden Haare kommen. So, das also mal dazu. Ich bin aber ehrlich gesagt, wenn ich sowas lese, froh, dass ich als Jogger hier noch nie von irgendeiner Frau bei uns im Wiesbadener Kurpark angehalten wurde, um da dann irgendwie für Abhilfe zu sorgen oder irgendwelchen Exhibitionisten hinterherrennen zu müssen. Also... Ich meine, wie gesagt, hat Dean ja schon oftmals erzählt, hier prostitutionieren sich die Leute doch selbst mit ihrem aufdringlich markanten Parfüm. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Da fragt sich, was am Ende mehr Belästigung ist. So, Ja, von einem Exhibitionisten ist es natürlich nicht weit zum Thema Porno. Und da sind wir gleich schon bei unserer nächsten Nachricht. Forschungsprojekt der Uni Gießen will Pornosüchtigen helfen. Rund 300 Patienten werden an der Studie Pornlos teilnehmen. Bundesweit gehen Experten von einer 500.000 Süchtigen aus, doch die Dunkelziffer ist hoch. Ein Forschungsprojekt an der Justus-Liebig-Universität in Gießen will sich der gezielteren Behandlung von Pornosüchtigen widmen. Auch wunderbar, der gezielteren Behandlung. Das heißt, man konnte es schon bislang relativ gezielt behandeln, aber jetzt sollen sie noch gezielter behandelt werden. Wie kann denn sowas überhaupt möglich sein? Wir wollen neue Ansätze erproben und Schlüsse für weitere Behandlungsmethoden ziehen, sagte Rudolf Stark, Professor für Psychotherapie und Leiter des im Juli gestarteten Projekts Pornlos. Der Titel steht für Pornografie-Nutzungsstörung effektiv behandeln, Leben ohne Suchtdruck. Aha, da käme man ja sofort drauf, wenn man diesen Titel liest. Dafür schulen wir derzeit noch Therapeuten und suchen Teilnehmer, sagte der Projektleiter. Mit Beginn des nächsten Jahres werden dann rund 300 Patienten in die Studie aufgenommen. Experten gehen von rund 500.000 Pornosüchtigen in Deutschland aus. Genauere Zahlen sind nicht bekannt, weil die Scham bei vielen Betroffenen zu groß ist. Und viele dieser Betroffenen exhibitionieren sich dann im Stadtpark von Nürnberg. Daher geht man von einer hohen Dunkelziffer aus. Andere Studien sagen, dass auf 10.000 Internetnutzer 80 Internet-Sexsüchtige kommen, wobei der Großteil davon männlich ist. So sagt es auch Stark von der JLU Gießen. Rund 3% der volljährigen Männer in Deutschland haben eine Pornografie-Nutzungsstörung, erklärte er. Etwa 1% der Frauen sei von der sogenannten Pornosucht betroffen. Da die Störung erst vor kurzem offiziell anerkannt wurde, sind viele Psychotherapeuten darauf noch nicht gut vorbereitet. Was mich allerdings ein bisschen wundert, meine Damen und Herren, weil ich gedacht hätte, dass gerade die selber sehr oft Pornos gucken und dann wüssten, wie man damit umgeht, aber scheint ja auch nicht mehr der Fall zu sein. Der erste Fall von erlebtem Kontrollverlust durch Pornografie wurde erst 1996 bekannt. Durch die fortlaufende Digitalisierung gibt es dementsprechend auch eine hohe Zahl an Pornoseiten und die Digitalisierung gilt auch als Katalysator der Sucht. Früher bot die Pornografie nur ein begrenztes Angebot an. Dazu war sie durch Barrieren verbunden. So musste man zum Beispiel in eine Videothek zu einem extra abgetrennten Bereich für Pornovideos gehen. Diese Barrieren müssen heutzutage nicht mehr überwunden werden. Das finde ich aber wunderbar, wie das hier nochmal so historisch in der Meldung drinsteht, damit die Kinder und Jugendlichen von heute auch wissen, was sie denn so an ihrem schnell zugänglichen Porno-Konsum haben. Ja, also damals war es deutlich schwieriger. Das Forschungsprojekt der Uni Gießen wird Stark zufolge aus dem Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses in den nächsten 3,5 Jahren mit rund 5,4 Millionen Euro unterstützt, wo ich mich auch frage, wie viele schöne Pornos hätte man davon eigentlich drehen können. Pornlos läuft demnach zunächst an 8 Standorten in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Also wenn das zufällig auch bei uns hier in Wiesbaden oder in Mainz aufgenommen werden würde, würde ich da auch mal hingehen und eine Sonderfolge des Podcasts aufzeichnen. Bei Erfolg werde die neue Behandlungsform bundesweit in die Regelversorgung übernommen. Also, meine Damen und Herren, falls Sie betroffen sind, ab dann würde auch Ihre Kasse zahlen. Und damit erstmal nochmal Prost. Wunderbar. Ich glaube, bei Privatpatienten zahlt die Kasse sowas auch heute schon. So, und dann eine Meldung, ja, mit der hätte ich eigentlich anfangen müssen heute, nachdem ja Elfi da noch so halb von ihrer Reise erzählt hat, aber es bildet ja trotzdem jetzt eine schöne Klammer zum Anfang hin. Das sind die nachhaltigsten Reiseziele der Welt. Ein neues Ranking zeigt, in welche Länder sie beruhigt fahren können. Mit der Klimakrise überlegen sich auch immer mehr Menschen, ob und wie sie noch Urlaub machen können, ohne der Umwelt zu sehr zu schaden. Der Euromonitor International hat deshalb jetzt ein Ranking zu den nachhaltigsten Reisezielen erstellt. Der Bericht zeigt auch, 41% der Reisenden waren in den vergangenen Monaten bereit, trotz Inflation noch 30% mehr Geld auszugeben, um Abenteuer und Ökotourismus zu machen. Fast 80% der Reisenden sind zudem bereit, mindestens 10% für nachhaltige Reiseleistung zu zahlen. Da sehen Sie mal, wie gut die Menschheit inzwischen geworden ist, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie gehören da auch zu. Über die Ergebnisse des Berichts sagte Caroline Bremner, Head of Travel bei Euromonitor International: Unsere Sustainable Travel Index verwendet 56 Indikatoren in 7 Säulen: Umwelt, Soziales, Wirtschaft, Risiko, Nachfrage, Transport und Unterkünfte, um die Rankings zu erstellen. Insgesamt werden 99 Länder verglichen. Es gibt 3 Haupttypen von Indikatoren. Schreiben Sie das alles mit, meine Damen und Herren. Ich frage Sie da nächste Woche wieder ab. Schreiben wir einen Test zu. Es gibt 3 Haupttypen von Indikatoren. Die Entwicklung eines Reiseziels in Bezug auf Glück, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit. Die spezifischen Auswirkungen des Tourismus auf die lokale Umwelt. Der Energieverbrauch von Hotels, gefolgt vom allgemeinen Zustand des Tourismus. Die Qualität der Infrastruktur oder die Abhängigkeit von der internationalen Nachfrage, erklärte Bremner. Wunderbar. Was ist denn bitte der allgemeine Zustand des Tourismus? Vielleicht erklärt Frau Bremner uns das demnächst auch nochmal. Insgesamt dominieren europäische Reiseziele das Ranking. Die ersten 17 Plätze sind von europäischen Ländern belegt. Besonders nachhaltig sind viele Reiseziele im Norden Europas. Wen wundert das denn mal wieder, dass die Skandinavier auch hier Vorreiter sind? Schweden auf Platz 1, Finnland auf Platz 2. Österreich auf Platz 3, Estland auf Platz 4, Norwegen auf Platz 5. Seit wann gehört Österreich eigentlich zu den skandinavischen Ländern? Ja, habe ich da irgendwas verpasst? Keine Ahnung. Österreich durchbricht das Ganze mal auf Platz 3, aber wie seid ihr denn da dran gekommen? Das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. So, und wo kommt Deutschland auf Platz 15? Ja, gut, also ich meine, da können wir ja mittlerweile, so wie wir hier dastehen, international von Wirtschaftsleistung und Sport und sonst was mal froh sein, dass wir mal wenigstens hier auf dem 15. Platz irgendwo stehen, ja. Und Scholz würde das wahrscheinlich auch noch irgendwie wieder schönreden, ja, und sagen, wir haben in die Wege geleitet, dass sich das Ranking in den nächsten 30 Jahren massiv verbessern kann oder so, keine Ahnung, oder die Positionierung in dem Ranking. So, und liebe Elfi, jetzt nochmal kurz als Service für uns hier, wo stehen unsere Urlaubsländer, in denen wir in diesem Sommer waren? Dein Großbritannien ist hier zumindest unter den Top 20 Plätzen überhaupt nicht zu finden und meine Schweiz immerhin auf Platz 10. So, also ob du da nochmal wieder hier nach Cornwall fahren solltest, Elfi, ich weiß es ja nicht. Übrigens landet zum ersten Mal Uruguay in den Top 20 und hat sich damit um 15 Plätze im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Woran lag das wohl, liebe Urus? Das wollen wir mal von euch wissen, aber lasst euch jetzt bloß nicht von solchen positiv anmutenden Rankings davon abbringen, bei der nächsten Fußball-WM wieder so richtig reinzuhauen und draufzuhauen, wie wir es von euch gewohnt sind, ja. Solche Studien, das ist ja alles nur hier Kosmetik. Die Länder, die sich in den vergangenen 5 Jahren am stärksten verbessert haben, sind Ägypten und die Malediven. Ja, das mit Ägypten kann ich so halb bestätigen, nachdem ich letztes Jahr noch da war. Es gab in diesem Index auch noch ein Ranking der nachhaltigen Städteziele und dort landete eine Stadt fernab von Europa auf Platz 1, nämlich Melbourne. Denn Melbourne hat das ehrgeizige Ziel, bis 2040 null Emissionen zu erreichen. Zudem wurden in der australischen Stadt zahlreiche Gebäude saniert, erneuerbare Energien genutzt und Straßen begrünt. Und jetzt überlegen Sie sich mal, meine Damen und Herren, wie viel CO2 Sie ausstoßen und wie viel Kerosin das Flugzeug verbraucht, wenn Sie nach Melbourne fliegen. Und dann, liebe Gesellschaft, die ihr hier diese Umfrage gemacht habt oder diese Studie, lieber Euromonitor International, dann würde das schon wieder ganz anders aussehen. Also Frau Bremner, da haben Sie wohl doch nicht alle Faktoren beachtet. Denn es ist immer eine Frage der Perspektive, von wo Sie kommen und wo Sie hinwollen. Das gilt nicht nur für Sie persönlich, sondern auch für alle Reiseziele und alle Urlauber. Und mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis, meine Damen und Herren, verabschiede ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.